drei Sätze, die ich immer wieder mitnehme. Erster Satz, du bist nicht zu viel. Der zweite Satz, du bist gut so, wie du bist. Und der dritte Satz ist einfach, Verbindung verändert mehr als Druck.
Aber die wichtigste Frage, die ich erstmal stellen möchte, möchtest du dich mal eben kurz vorstellen?
Natürlich, das kann ich gerne mal machen. Also mein Name ist Stefan Neitzel. Ich bin 47 Jahre alt, ich komme aus Witten und arbeite hauptsächlich mit meinem Hund.
Mit der Lotta.
Mit der Lotta, genau. Hey.
Die wichtigste Frage für mich erstmal. 47 Jahre, hast dich aber gut gehalten, würde ich sagen, oder?
Ja, man tut, was man kann. Ne? Familie hält jung. Regelmäßiges Gassigehen hält jung. Ja.
Schön. Möchtest du mir auch sagen, was du beruflich, außer natürlich mit der Lotta, noch so machst?
Oh, ich mache eigentlich ganz viel. Also vom Leben her habe ich vieles an Ausbildungen gemacht, unter anderem Rettungsassistent und sowas. Habe aber irgendwann gesagt, so jetzt gehen wir mal wieder studieren und jetzt gehen wir studieren und machen das Ganze. Ich habe einen Bachelor im Bereich Heilpädagogik. Und habe danach noch einen Master im Bereich Management gemacht, vor allem von sozialwirtschaftlichen und diakonischen Einrichtungen, heißt Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen und so weiter. Ja.
Das ist auf jeden Fall schon mal sehr viel. Hast du auch Zeit für private Sachen, frage ich dich mal so wohlstand, so kleinlaut?
Ja, doch. Also ein Privatleben ist schon da. Das reicht auch. Ich habe eine Frau, ich habe insgesamt drei Kinder, die im Alter von 26 bis 5 Jahren sind. Das hält jung, was das Ganze angeht. Es hält aktiv, es sorgt dafür, dass ich an Wochenenden gut ausgelastet bin. Aber für Ehrenamt bleibt halt trotzdem auch noch Zeit. Und die Arbeit spielt halt eine große Rolle, dass man halt nicht unbedingt nach einem gewissen Dienstplan arbeitet.
Das ist schon mal schön. Und vor allen Dingen hatten wir gerade schon im Vorgespräch, für dich ist es keine Arbeit, sondern es ist eigentlich Vergnügen, das, was du jeden Tag quasi erzeugst bzw. machst.
Richtig, ich arbeite nicht mehr. Das ist so der Punkt, das ist meine Sichtweise darauf. Ich habe das gefunden, was mir am meisten Spaß macht und dementsprechend auch der Blick auf die Arbeit ist was anderes geworden, ja. Das war immer schon so ein Punkt, wo ich mir erhofft habe, dass es so sein könnte. Aber es war halt mit einem großen Einschnitt im Leben sozusagen verbunden. Ich nenne das immer, ich habe aufgehört, dem weißen Hasen hinterher zu laufen, so um beim Thema Matrix sozusagen zu sein. Liegt halt einfach daran, ich habe bewusst meinen Ausstieg aus dem Führungsjob sozusagen gemacht. Gab damals so den Punkt, dass ich meinen Hund damals schon mit einbinden wollte. Das war nicht erlaubt. Und daraufhin habe ich gesagt, gut, dann trennen sich unsere Wege. Und habe dann ein gutes Jahr das Ganze aufgebaut, was ich jetzt sozusagen mit Lotta habe. Und jetzt genieße ich das, was ich, oder die Unsicherheit, die ich ein Jahr lang ausgehalten habe, genieße ich jetzt mit den Früchten, die es trägt, genau.
Also erstmal ist es ja ein ganz großer Schritt, der natürlich jetzt dann auch positiv aktuell, beziehungsweise natürlich auch noch höchstwahrscheinlich in der Zukunft positiv wird. Und erstmal natürlich zu sagen, pass mal auf, ich arbeite nicht, sondern das ist für mich jetzt nicht Hobby, sondern ist halt, wie würdest du das bezeichnen nochmal?
Was meinst du?
Ja, dass es nicht Arbeit ist, sondern du fühlst es halt anders als normaler Alltag im Leben.
Ja.
Kann man das so bezeichnen?
Genau. Also man hat das ja früher immer so gesagt. Ne? Ich habe mein Leben lang immer was mit Menschen gemacht, sozusagen, das ist halt ganz klar da. Es war immer so dieses, ich möchte was für Menschen tun, mit Menschen tun. Ich war im Rettungsdienst, das heißt, ich kenne das Arbeiten in Akutsituationen. Ich weiß auch, wie wichtig es ist, dass man in diesen Situationen mit den Leuten auch eine sinnstiftende und auch einen ruhigen Umgangston hat, was das Ganze angeht. Aber es war nie der Punkt, wo ich gesagt habe, so, jetzt hier bin ich richtig. Also weder im Krankenhaus noch im Rettungswagen. Ich habe mit Menschen mit schwerst Mehrfachbehinderungen gearbeitet. Ich habe viel gemacht. Aber es war nie so das, wo ich gesagt habe, okay, das fühlt sich jetzt wirklich so richtig an.
Und jetzt hast du es gefunden.
Jetzt habe ich es. Jetzt gebe ich es auch nie wieder her.
Und jetzt komme ich zu der zweitwichtigsten Person, wenn ich jetzt einfach mal Person sagen darf. Und zwar geht es natürlich auch um Lotta.
Ja.
Wie kam Lotta in euer Leben, beziehungsweise wann kam dieser Gedanke, pass mal auf, lass uns das mal beginnen.
Es gab immer die rein, ja, ich sag mal, neutrale Entscheidung von wegen, wann ist Zeit für einen Hund. Bei mir, ich bin halt ein sehr planerischer Mensch. Ich plane sehr gerne, ich denke Sachen gerne durch. Und es war dieser Punkt, wo ich gesagt habe, meine Kinder sollten zumindest so alt sein, dass sie sich eventuell gegen diesen Hund auch, ich sag mal, behaupten können. Meine jüngste Tochter, die ist jetzt 5 geworden, Lotta ist 3,5. Das heißt, auch so wahrscheinlich, ja, ich kann es nicht auf den Tag genau sagen, aber wahrscheinlich so ein halbes Jahr vor der Geburt meiner Tochter haben wir halt mal angefangen, nach einer Züchterin zu suchen. Ist immer so die Kontroverse, nimmt man einen Hund von einer Züchterin oder halt, was ich auch immer bevorzugen würde, Tierschutzhunde. Ich habe es mir am Anfang nicht zugetraut. Ich bin den sicheren Weg gegangen und habe gesagt, ich nehme einen Hund von einer Züchterin, um sicherzugehen, dass dieser Hund wirklich niemals eine schlechte Erfahrung mit einem Menschen macht oder gemacht hat, die ich nicht selber mitgekriegt habe. Das heißt, eine Situation, wo dann ein Hund doch mal gesagt oder sagen würde, oh, das ist jetzt hier kritisch, und dann wüsste ich, worum es geht, was der Hund erlebt hat. Bei der Züchterin war es halt wirklich, dass ich sehr lange gesucht habe, eine passende Züchterin zu finden. Es gab halt immer auch den Wunsch, dass ich das Erstauswahlrecht haben wollte, um zu gucken, welcher dieser Hunde ist jetzt gerade tatsächlich für mich geeignet. Und das hat eine Zeit gedauert. Und dann haben wir Gott sei Dank eine Züchterin gefunden, wo wir sehr mit zufrieden waren, wo wir auch einen guten Eindruck hatten und so weiter. Und es gab dann auch den Input, ich möchte einen Hund mit einer hellen Fellfarbe. Man sieht das auf Bildern halt relativ schlecht, aber die Lotta ist ja eigentlich von der Fellbezeichnung her fuchsrot.
Also ich kann nochmal bestätigen, es ist eine sehr schöne Farbe. Also wie gesagt, ich habe mich gerade selber erschrocken, weil auf dem Foto kommt es wirklich leider nicht so rüber.
Mhm.
Aber wenn man sie live sieht, ist das wirklich also sehr schön.
Ja.
Und natürlich auch sehr gepflegtes Fell, muss man auch dabei sagen. Glänzt schön, aber das ist natürlich, das sollte eigentlich bei jedem Hund so sein.
Regelmäßige Schlammpackungen und so weiter, wie das für einen Labrador sozusagen einhergeht.
Massage,
Fango, genau, diese Sachen, regelmäßige Massage. Ich brauche die Lotta nicht bürsten vom Fell her, die wird jeden Tag so weit gekrault, dass das Fell immer tipptopp ist.
Ne? Jetzt habe ich noch die Frage, der Gedanke, um die Lotta zu holen, war es hauptsächlich erst als Familienhund gedacht oder hattest du schon diese Anstrebung, pass mal auf, ich möchte gerne die Lotta haben, auch für Therapiezwecke.
Also, dass Lotta ein Therapiehund werden würde, das steht eigentlich seit 2007 oder 2008 fest.
Also hattest du schon immer diesen Gedanken eigentlich im besten Fall?
Genau, es geht halt zurück auf Hund, Katze, Maus, das Haustiermagazin bei Vox. Ja, jetzt mache ich ein bisschen Werbung.
Schleichwerbung, aber das ist kein Problem.
Da gab es einen Beitrag über tiergestützte Therapie. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht mal Heilpädagoge, sondern da war ich noch im Rettungsdienst, war halt eingebunden, habe zu dem Zeitpunkt noch, war kurz davor, mein Abitur nachzumachen und habe gesagt, das ist es. Das möchte ich machen. Also es war ein 10-Minuten Beitrag, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist genau der Punkt, das will ich machen. Und damit war halt dann auch, dass ich geguckt habe, was hat derjenige in dem Beitrag überhaupt gemacht? Ach, der ist Heilpädagoge. Interessant. Was heißt Heilpädagoge sein? Ne? Arbeiten mit Menschen, bedürfnisorientiert, ressourcenorientiert und so weiter. Und immer dann unter dem Blick, wie kann ich da einen Hund einbringen? Das zog sich dann fort, dass ich in Bochum halt Heilpädagogik studiert habe nach dem Abi und gesagt habe, immer auch in jeder Prüfungsleistung, es ging um tiergestützte Therapie. Es ging ums Thema Recht, tiergestützte Therapie. Es ging um irgendwelche pädagogischen Prozesse, wie kann man das Ganze in tiergestützte Therapie mit einbauen. Das Ganze war dann wirklich so weit, dass es in meiner Bachelorarbeit um tiergestützte Therapie bei Schlaganfallpatienten ging. Okay, ne? Im Managementbereich war es dann Therapie in weniger ausgeprägter Variante, sondern da war es die Konzeption eines therapeutischen Bauernhofs, weil es um Management ging.
Oh, okay. Ja,
und danach lag das Ganze sozusagen auf Eis. Ich sag mal, da war Familienplanung halt irgendwo dann
auch
da.
Die Familie muss ja auch dementsprechend dann immer mal mitziehen.
Genau.
Ne?
Wie ich meine spätere Frau kennengelernt habe, wohnten in der Familie zwei Katzen, jede Menge Mäuse, jede Menge Ratten und fünf Königspythons.
Ich hoffe, die waren alle im Käfig.
Ich lass die Katzen. Ich lass dich in dem Glauben.
Okay.
Aber grundlegend war das halt einfach die Sache. Es waren so viele Tiere da, wo ich halt gesagt habe, boah, nee, da kann ich jetzt nicht noch einen Hund mit dazu nehmen. Sondern die anderen Tiere waren halt alle da. Mittlerweile hat sich das Ganze reduziert auf die zwei Katzen, die aber immer schon oder früher als kleine Kätzchen sozusagen eine positive Erfahrung mit einem Hund gemacht haben. Heißt, es war klar, das wird kein Problem darstellen. Ja, und dann kam der Punkt, ne, wo es dann hieß, lass uns doch mal gucken. Und ja, vor 3,5 Jahren, am, ich glaube, ja, 27. Dezember, bewusst nicht zu Weihnachten. Der Hund war kein Weihnachtsgeschenk. Am 27. Dezember ist Lotta dann sozusagen eingezogen. Ja, von Tag 1 an war da, also für mich war das halt dieses, ein langer Lebenswunsch kommt zu einem Ende.
Das kann ich mir vorstellen.
Ich erzähle das halt immer gerne. Früher, wie ich jünger war, wie ich klein war, ich wollte immer einen Hund haben. Was habe ich gekriegt? Ein Goldfisch.
Du hast wirklich einen Goldfisch?
Ich habe einen Goldfisch gekriegt.
Aber richtig im Aquarium oder
im Glas? Genau, im Glas.
Ich frage mich manchmal, im Glas, wie können die da überleben?
Ja, ne? frage ich mich auch. Also mich musst du nicht fragen, ich kann dir da nicht zu sagen, ich habe mich nämlich um diesen Goldfisch nicht gekümmert. Ne? Ich war 9 oder 10 Jahre alt, warum habe ich mich nicht um dieses Tier gekümmert?
Ja, du hast keine Verbundenheit gefühlt.
Ich wollte einen Hund haben und keinen Goldfisch.
Ja, vor allem mit 9, dann, wenn man unbedingt einen Hund haben möchte und einen Goldfisch. Die Größe ist ja schon entscheidend, muss man auch dabei sagen.
Eben. Ne? Wie der Goldfisch dann irgendwann mal verstorben war, ne, sagte ich halt wieder, hey, ich möchte einen Hund haben. Was habe ich gekriegt? Du ahnst es schon, einen Wellensittich.
Hätte ich jetzt Hamster gesagt.
Habe ich mich um den Wellensittich gekümmert? Nein, auch nicht. Ich wollte einen Hund, keinen Wellensittich. So. Und irgendwann jetzt kam so dieses, ne, ich möchte einen Hund und ich kaufe mir jetzt einen Hund. Und das habe ich dann halt auch getan.
Aber das war natürlich mit Absprache mit deiner Frau und deiner Frau. Und deine Kinder waren ja höchstwahrscheinlich sowieso total happy.
Ja, sozusagen meinen Sohnemann, den habe ich tatsächlich auch wirklich darauf vorbereitet. Ne? Dem habe ich halt gesagt, pass mal auf, in der Nähe von Hunden, also auch wenn wir irgendwo Hunde gesehen haben, es wird nicht mit Stöckern gespielt, es wird nicht geschlagen, es wird nicht mit Ball geworfen oder sonst etwas. Es passiert da gar nichts. Und das hat er wirklich gut verinnerlicht und er weiß das jetzt auch. Und auch ganz viel in die Richtung, wenn Lotta auf ihrer Decke liegt, ist Lotta wirklich tabu. Das heißt, wenn die zu Hause da liegt, es gibt kein, ne, ich kuschel oder sonst was, ich lege mich mit dazu, sondern es ist immer, ne, mit einer, ich sag mal, einladenden Geste wird Lotta eingeladen, von der Decke herunterzukommen zu uns. Und wenn sie dann kommt sie. Und wenn Lotta nicht kommt, dann ist gerade kein Kuscheln.
Aber das ist quasi ihre Ruhezone, ihr zu, also sagen wir mal so, klar, ihr Zuhause ist euer Zuhause, aber dieser Bereich ist quasi ihre Zone, wo sie im Endeffekt sich ausruhen kann, ihre Ruhe haben kann. Und das sollte man vielleicht dann dementsprechend auch natürlich berücksichtigen.
Diese Decke gehört nur ihr, niemandem sonst. Es gibt einen geteilten Raum, ne? Es gibt aber auch einen Raum, der nur für uns ist. Die Couch ist nur für die Menschen. Das Bett ist nur für die Menschen. Lottas Decke ist nur für Lotta. Alles andere ist geteilter Raum. Wenn ich mit Lotta kuscheln will, lege ich mich auf den Boden und lade Lotta ein, dazuzukommen. Aber es gibt keinen, der eine dringt in den sicheren Bereich des anderen ein, sondern alles auf Einladung, alles auf Kooperation.
Wie war denn dann quasi die Ausbildung und die Entwicklung? Weil wie alt, sie war 6 Wochen, 8 Wochen, wie, also ich weiß nicht, in was für einen Zeitraum habt ihr sie bekommen, 27. Dezember?
Sie
wie,
war 7 Wochen alt.
7 Wochen alt, also wirklich jung, klein, aber auch natürlich der passende Zeitpunkt, sich eine Hündin zu holen, beziehungsweise einen Welpen. Und dann geht ja eigentlich im besten Fall die Erziehung los, hätte ich jetzt gesagt, oder?
Sofort, ja. Also es ist halt, wir sind erst klassisch Hundeschule, Welpengruppe, diese ganzen Sachen. Die Sozialisation war halt einfach unglaublich wichtig, dass Lotta halt von vornherein merkt, ey, andere Hunde sind okay, kleinere Hunde sind okay, größere Hunde auch. Das war halt so der erste Punkt. Und in der Ausbildung, tatsächlich sind wir, da war Lotta 7 Monate alt. Ich glaube, im Mai sind wir dann angefangen und haben das Ganze in Oberhausen, das ist TTA NRW, das nicht, eigentlich geht das raus aus einer Tierschutzorganisation. Das macht die Dr. Sandra Foltin als federführende Biologin macht oder führt auch das Animal Advocates, eine Tierschutzorganisation, mehrfache Buchautorin, die hat gesagt, wir bilden diese Ausbildung an. Und das wusste ich schon aus meinem Studium raus. Da war ich da schon und bin mit ihr zusammen in Oberhausen in Wachkummerstationen und sowas und habe da tiergestützt sozusagen das Ganze erforscht, begleitet. Und dann schloss sich dieser Kreis, wo ich dann gesagt habe, so, pass mal auf, jetzt ist 2023, nach 13 Jahren sehen wir uns wieder und wir machen das Ganze. Und dann ja, war Lotta dann mit 7 Monaten mit dabei und da gab es dann halt nochmal viel, viel mehr Input. Also machen wir uns nichts vor, weniger für Lotta, mehr für mich. Hundeverhalten, ganz viel Tiergesundheit, was bedeutet Stress beim Hund, wie erkenne ich Stress beim Hund und so weiter. Aber wie ist das mit Hundegesundheit, wann wird es stressig, wann wird es belastend? Aber auch ganz viel Input im Bereich Psychiatrie, Geriatrie, Belastungen, Krankenhaushygiene, diese ganzen Sachen, alles das, was man halt insgesamt so braucht. Und es gab aber nie diesen Input, das ist jetzt die ultimativ einfachste Lösung, sondern es gab immer dieses, ihr findet euren Weg, wie ihr mit dem Hund arbeitet, ihr macht das nach eurem Gutdünken, ihr müsst es rechtlich vertreten können, das war ja immer so der Punkt. Und ihr müsst halt natürlich auch eure Arbeit reflektieren können und sehen, war das jetzt alles so richtig? Woran lag ein Fehler? Habe ich einen Fehler gemacht? Was war mit dem Hund? Ja, und irgendwann nach 15 Modulen, also 15 Monaten, stand dann, ja, das erste war eine Facharbeit, 50 Seiten Minimum über unsere Arbeit mit Planung, Durchführung, Reflexion. Es gab eine praktische Prüfung. Kann auf diese Seite ein Gruß rausgehen an Fräulein Rottenmeier, die uns das Leben schwer gemacht hat. Das ist eine fiktive Person. Kann man sich halt so vorstellen, es sind 3 Leute in diesem Raum, die alle zu dem Hund hinwollen, den Hund berühren wollen, den Hund am Halsband oder am Geschirr festhalten wollen. Und unsere Aufgabe ist es dann, diese Gruppe mit geistigen Einschränkungen, mit Demenz oder Auffälligkeiten zu managen und sicherzustellen, dass das Tierwohl immer gewahrt bleibt und der Hund sich frei bewegen kann und zurückziehen kann, dass zum Beispiel nicht heimlich irgendwelche Medikamente gegeben werden und so weiter. Alles so Situationen, die halt im Alltag passieren können. Und letzten Endes gab es dann halt auch nochmal eine mündliche Prüfung dazu und dann war es geschafft.
Also ich höre gerade raus, die meiste Arbeit hattest du wahrscheinlich. 50 Seiten mal eben schreiben. Die mündliche Prüfung, ich gehe nicht davon aus, dass das Bellen abgefragt worden ist.
Nee.
Ne? Also natürlich die eine praktische Situation, da wart ihr beide quasi im Spiel.
Ja.
Ne? Natürlich musste sie das auch, oder du musstest ihr das beibringen, wie geht's so um, sonst irgendwie sowas. Ich stelle mir jetzt die Frage, weil das vielleicht auch interessant für viele andere ist, woran merke ich, dass mein Hund Stress hat?
Stress merkst du an vielen, vielen Reaktionen. Also so das Lecken mit der Zunge über die Nasenspitze ist vielfach ein Punkt, wo man sagt, oh, ne, ganz klar, Blickfixation, guckt woanders hin, will sich oder verhält sich vom Verhalten her anders. Es gibt das sogenannte Stressschütteln. Das finden alle irgendwie relativ niedlich. Ich bin dann immer sehr vorsichtig. Morgens früh, der Hund steht auf, kommt von seiner Decke, ne, reckt sich erstmal und teilweise dann schüttelt er sich, weil er halt sagt, boah, jetzt Frühstück, ne, und sowas. Es geht nicht darum, dass Stresssignale immer zu einer belastenden Situation gehören müssen für den Hund, sondern, na klar, ne, dass der Hund, wenn du mit dem unterwegs bist, irgendwo halt einen anderen Hund sieht und sich denkt, hey, wer bist du denn? Das ist natürlich auch Stress. Stresszeichen wären zum Beispiel auch vielfach die Form der Zunge. Musste ich auch lernen. Wenn die Zunge raushängt und sozusagen wie ein Löffel geformt ist, wo man sagt, ah, da kommt Wasser sozusagen rein,
ja,
ist es teilweise ein Zeichen von Stress. Wenn die Zunge schlapp runterhängt, ist es ein Zeichen von kein Stress.
Wow, okay. Jetzt überdenke ich gerade manche Situationen. Weil, gefühlt würde man ja immer sagen, pass mal auf, ich weiß, dass mein Hund jetzt gerade, weil das fühlt man irgendwie, würde ich jetzt so sagen.
Ja.
Ich denke auch zu 80%, dass das korrekt so ist.
Mhm.
Natürlich kann man jetzt, wo du jetzt gerade sagst, zum Beispiel das mit der Zunge, woher soll ich das wissen, wenn ich das noch nie gehört habe vorher,
genau,
ne? Da versucht man natürlich zu reflektieren, okay, war das vielleicht mal eine Situation oder jetzt, wenn jemand aktuell einen Hund hat, denkt er vielleicht auch anders darüber nach.
Eben.
Ja, also ist schon mal schön zu wissen, dass es sowas gibt, beziehungsweise diese Information. Jetzt würde ich gerne der erste Start quasi mit einem Patienten. Weil ihr habt ja 15 Monate jetzt die Ausbildung gemacht.
Mhm.
Ja, und dann so dieser erste Kontakt nach der bestandenen Prüfung,
wohlgemerkt. Nee, den gab es schon davor.
Ach, den gab es schon davor.
Das ist halt begleitend sozusagen, musstest du eine Hospitation durchführen.
Also ein Praktikum, wenn ich das so.
Ja, ne, unentgeltlich halt komplett. Und ich war einerseits im Altenheim und habe da sozusagen eine Gesprächsrunde gehabt mit Leuten, ne, wie geht's uns heute, jahreszeitbezogene Anlässe, was, ne, wie können wir heute den Tag gestalten, teilweise halt auch mal Frust abfangen. Das andere war aber aus meiner Sicht der viel, viel interessantere Teil. Ich habe hospitiert in einer Wachkoma-WG oder in einer Beatmungs-WG sozusagen in Witten. Und hatte dort einen Patienten, der ist mir auch noch sehr gut in Erinnerung, war halt vielfach, dass man geguckt hat, wer passt denn überhaupt. Und das war ein Patient, der vorher selber einen Hund hatte und man natürlich dann sich unterhält, was ist denn das Ziel des Ganzen? Der gute Herr hatte eine Hirnblutung und hatte auch dann kurze Zeit später einen Schlaganfall, war beatmet im Bett, konnte auch nicht mehr groß aufstehen, laufen, sondern wurde halt im Rollstuhl mobilisiert. Und das weiß ich noch, so die ersten Gespräche von wegen, was wollen wir denn eigentlich erreichen? Also es gab eine Physiotherapie, die zweimal pro Woche kam. Es gab eine Ergotherapie, die zweimal pro Woche kam. Es gab eine Logopädie, die zweimal die Woche kam. Und dann kam da halt noch Lotta. Und worum soll es gehen? Und der Patient konnte sich nicht mehr so äußern, sondern konnte nur noch hauchen oder flüstern. Die Ehefrau war dann diejenige, die vielfach auch gesagt hat, was so Ziele wären. Und natürlich soll wieder laufen können. Ja. Ne, soll. Das sind aber Sachen, die waren irgendwann relativ utopisch. Und wir sind dann relativ schnell in den Bereich Lebensqualität gekommen. Und zwar, dass wir gesagt haben, was wären denn so Sachen? Der Patient lag im Bett, hatte keine Möglichkeit, irgendwie groß zu kommunizieren, was das angeht, war aber ein Borussia Mönchengladbach-Fan. Und okay. Ich sage, ne, sag mal, wie ist denn das so? Mal Fußball gucken und so, ne? Konnte er nicht. Fernseher, ne? Was für uns ein ganz normaler Satz ist, ey, schalt mal einen Fernseher an.
Da ging nicht, ne?
Ging nicht, ne? Die Kraft war auch nicht da, um eine Fernbedienung oder selbst die Klingel, was im Krankenhaus ist, zu drücken. Dann sind wir angefangen mit kleinen Schaumgummibällchen nach dem Motto, jetzt ne, Daumen stärken, jetzt drück mal drauf, Hausaufgabe. Die Ehefrau jeden Tag da kümmerte sich rührend um den Mann und immer wieder kriegte er dann diesen Ball in die Hand. So, und nach 2 Wochen ging es dann halt, jetzt ist Kraft da, dann gab es mal Leckerchen in die Hand. Ne? Lotta hat dann die Leckerchen aus der Hand rausgenommen. Ne? Es gab erste sensorische Ansatzpunkte, Streicheln und so weiter. Ja, und irgendwann waren wir dann halt an dem Punkt, dass ich dann den Ball weggenommen habe und gesagt habe, so, hier, bitteschön, jetzt ist hier die Klingel. Und dann konnte er die Klingel drücken. So, war natürlich in dieser WG schon mal ein Novum, dass jemand die Klingel drückt. Hatten wir natürlich vorbereitet, aber das war dann der erste Punkt. So, und dann sind wir übergegangen zu, hier, bitteschön, die Fernbedienung. Und dann musste er natürlich gucken und das war halt, ne, da waren wir in dem Prozess der Vorbereitung, dass er den Fernseher alleine anschalten konnte.
Ja, aber das sind ja kleine Dinge, wo er sich dann auch gesteigert hat und das ist ja auch so ein schönes Gefühl dann für ihn gewesen, weil ich habe ein Ziel erreicht,
genau,
ne, das mit dem Ball und danach konnte ich halt den Fernseher, beziehungsweise das Leckerli war ja auch noch da drin, danach konnte ich selber den Fernseher immer Stückchen für Stückchen und er fühlte sich ja dann auch, ja, hat man ein schöneres Gefühl, genau. Muss man ja auch dabei sagen. Ne? Ja. Also ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich wäre natürlich dann auch happy für mich.
Also ne? Kleine Schritte halt, ne? Immer wieder kleine Schritte, immer wieder mit dem Hund als Motivator. Das war dann so das eine. Dann haben wir halt festgestellt, okay, der wohnt überhaupt, er hat früher überhaupt nicht in der Stadt gewohnt, sondern ne, wohnte in einer anderen Stadt. Also habe ich mich dann mal mit der Ehefrau getroffen und habe gesagt, so, wir gehen jetzt mal durch die alte Nachbarschaft. Lotta an alleine. Handy, Kamera auf ein Stativ, Abmarsch. beide mit Mikrofonen ausgestattet und dann sind wir durch die Nachbarschaft gegangen. Und die Ehefrau hat dann immer gesagt, ach guck mal hier, das ist das und dieses ist hier und das war früher so und so und hier sind wir total gerne lang gegangen. Und wir sind halt einmal eine ganz normale Gassi-Runde gedreht. Auf den ganzen Videos sozusagen ist Lotta dann, die dann überall irgendwie schnuppert, ich schwenke durch die Gegend, gucke mal hier, ach guck mal, die Sonne steht schön und so weiter, solche Sachen. Und dann haben wir das halt in letzten Endes in kleine 5-Minuten-Sequenzen in Videos unterteilt und haben das Ganze dann auf einen Tablet gezogen mit kleinen 5-Minuten-Filmen, die der Patient sich dann selber abspielen konnte, nach dem Motto durch die Nachbarschaft gehen mit Lotta als Bezug, dazu mit Erinnerungen, ne, was halt so alles sich verändert hat und was da umgebaut wurde, war halt auch da wieder in diese Richtung Lebensqualität zu gehen. Und das war so dieser Ansatzpunkt. Anderer Punkt war, wie kommuniziert er überhaupt? Letzten Endes, irgendwann ging es halt nicht mehr so einfach mit dem Sprechen. Es war dann irgendwie nur noch nonverbal. Ja, Lotta kann aber buzzern. Lotta hat einen Buzzer, wo dann zum Beispiel drauf gesprochen ist mit meiner Sprache, mit meiner Stimme, Leckerchen. Das heißt, wenn Lotta diesen Buzzer drückt, möchte Lotta ein Leckerchen haben. Kann sie nicht immer, kann sie auch nicht mit allen möglichen Sachen. Aber zum Beispiel Leckerchen klappt halt wirklich sehr zuverlässig bei einem Labrador. Und da sind wir halt beigegangen und haben diesen Buzzer halt mal mitgenommen. Und haben halt gesagt, guck mal, wie wäre das denn, wenn du, ne, so wie Lotta sozusagen da drauf drückt, wenn du dann halt auch mal was sagen kannst. Und zwar zum Beispiel morgens früh dieses, wie soll man es nennen? Da kommt jemand in den Raum und sagt, hey, pass mal auf, wie geht's dir heute, hast du gut geschlafen und sowas. Und alleine nur die Auswahl zu haben, ich möchte nichts hören. Ne? So der klassische Morgenmensch, ich will morgens früh, ne? Bitte sprich mich einfach heute nicht an. Und prinzipiell ist man vielfach an diesem Punkt, wo man sagt, ich erzähle dir jetzt was, ob du willst oder nicht. Und derjenige kann halt gerade nichts sagen. Und da einfach einen Buzzer zu haben, wo man halt sagt, ich möchte heute Morgen nicht reden bei der Grundpflege, ganz einfacher Punkt. Oder das Ganze auf die andere Art und Weise zu haben, wo die Ehefrau abends oder bevor sie geht, auf den Buzzer drauf spricht, hey, einen schönen guten Morgen, mein Tag gestern war so und so und so und so und ja, das und das und das und das haben wir gemacht und die Ergotherapie war da und Lotta war da, erzähl mir von deinem Tag. Ne? Man selber ist auf einmal der Gesprächsstarter und bringt das Ganze ins Rollen. Und alleine an solchen Sachen waren wir dann und haben dann gearbeitet. Bis sich letzten Endes dann der Gesundheitszustand verschlechtert hat. Aber das gehört halt dann auch mit dazu. Und das waren so die zwei Punkte, wo ich in meiner Hospitation oder in meiner Ausbildung tatsächlich gearbeitet habe. Ja, und danach ging es eigentlich schon, dass ich dann angesprochen wurde, ob ich dann nicht von einem Kollegen, der auch am gleichen Institut die Ausbildung gemacht hat, dann hier im EVK das Ganze übernehmen wollen würde. Ja, das war der erste Punkt, wo man dann hier im EVK sozusagen den Fuß in der Tür hatte. Und dann hat es aber nochmal ein Jahr sozusagen gedauert, bis ich halt jetzt auch in der Tagesklinik, wo ich jetzt in Bochum halt momentan bin, wo ich da halt auch eine Stelle gefunden habe, die dazu gepasst hat. Also es gab zwischendrin so eine, wie nennen wir das mal, Durchstrecke, wo man halt in diesem Prozess der Anpassung war, wo man gar nicht so wusste, wie wird es jetzt halt überhaupt. Ne? Also klar, man denkt sich, es könnte jetzt wirklich relativ geil werden. Aber ja klar, ich war ein Jahr arbeitslos, weil ich in diesem Prozess der Anpassung war. Und man kann natürlich übers Jobcenter vieles sagen. Aber ich habe da eigentlich die Erfahrung gehabt, dass sie gesagt haben, nehmen Sie sich Zeit. Sie können das, kriegen Sie das hin. Also ich bin da vollkommen empowered worden in dem, was ich gemacht habe. Und ja, es hat halt wirklich das Jahr gedauert, aber dann war es halt auch, ne, dann war ich raus. Und dann seitdem ist dieser Punkt, wo ich nicht mehr arbeite.
Du hattest ein Jahr, hattest du quasi einen kleinen Stopp.
Ja.
Ne, wo aber auch das Arbeitsamt zu dir gesagt hat, gar kein Problem, nimm dir die Zeit, die du brauchst.
Genau.
Man könnte dir auch sagen, pass mal auf, dass dieser Gedanke, den du jetzt gerade hast mit der Lotta, das ist eigentlich ein geiler Gedanke, deswegen bau den vielleicht jetzt noch mal ein bisschen aus. Du hast da eine Einstellung bekommen, hier in Castrop-Rauxel unter anderem, ne, wo du dann, glaube ich, einmal die Woche bist.
Ja.
Ne, und Du bist ja aktuell auch in Witten am Arbeiten. Nee, Bochum.
Ich arbeite so. In Bochum. Ich
wohne in Bochum. In Witten, genau. Ja, du wohnst in Witten, du arbeitest in Bochum. Möchtest du mir da auch ein bisschen was zu sagen? Weil, also immer natürlich mit den Gedanken, dass die Lotta da auch fleißig ist, wobei du mir ja gerade schon gesagt hast, dass die Lotta ja auch schon Arbeitszeiten hat und dass man sich da ja natürlich auch dran richten muss, damit sie halt auch diese Entspannung hat. Und ich weiß nicht, wie das ist. Kann das irgendwann mal passieren, dass sie einfach, ja, ich sag jetzt ganz einfach, in Rente gehen möchte von sich aus?
Ja, aber klar. Also jetzt momentan ist das Ganze schon ein Aushandlungsprozess mit Lotta. Das heißt nicht, dass ich sage so, ne, Lotta, du musst jetzt mit zur Arbeit, sondern Lotta hat nun mal ihr Kenngeschirr, ne, das, wo Lotta Therapie und draufsteht, das hat sie halt und das ist morgens früh mein Indikator. Also Lotta kann selber entscheiden, ob sie in den Arbeitsmodus gehen will oder nicht. Heißt, wenn Lotta morgens früh nicht kommt, um das, wenn ich sage Geschirr,
ja,
dann will die nicht.
Ach, dann ist das wirklich, also ich stelle es mir jetzt gerade so vor, du hast zwei Geschirre, einmal eine Arbeit und einmal nicht eine Arbeit.
Hm?
Und dann lässt sie quasi die Wahl, pass mal auf, willst du oder willst du nicht, weil mit ihr rausgehen muss man ja, deswegen
genau.
Wäre jetzt die Frage, du hast zwei Geschirre und dann entscheidet sich entweder, ja, ich gehe zur Arbeit, ne, oder ich gehe einfach nur mal kurz raus und danach will ich meine Ruhe haben.
Genau.
Also die Entscheidung möchte ich auch gerne mal haben.
Geil, ne? Ja, hat was.
Ja,
aber
ja.
Das ist halt ein wichtiger Punkt, finde ich, ist bei einem Hund die Selbstwirksamkeit. Ja. Das heißt, wenn wir so im Alltag mit dem Hund unterwegs sind, wir entscheiden, wo der Hund lang geht. Wir fahren dahin, wo wir Gassi gehen wollen, weil es gerade zu uns passt oder weil es da gerade ruhig ist oder was auch immer. Ob der Hund da auch selber Gassi gehen würde, ganz andere Sache. Und deswegen finde ich das wichtig, zwischendrin einen Hund selber Entscheidungen treffen zu lassen. Bewusst. Heißt, als Beispiel, einfach mal mit dem Hund irgendwo hinfahren, aussteigen, Leine dran und den Hund entscheiden zu lassen, wo er hingeht. Das, vielfach denkt man jetzt sofort, ach du Scheiße, Wanderschuhe an, Rucksack auf, was zu trinken rein, Übernachtungsmöglichkeiten für 3 Tage, Zelt etc. Nein. Ne? Einfach nicht vor dem Hund gehen, sondern an der Seite des Hundes oder hinter dem Hund. Und wenn der Hund 10 Minuten an einer Stelle schnuppert, ist das okay. Und wenn er 20 Minuten hin und her läuft und man nach 45 Minuten immer noch das Auto sehen kann, ne, dann ist das ein Punkt, wo der Hund selber so entschieden hat, das ist jetzt hier gerade wichtig, das ist jetzt hier gerade wichtig. Und einfach mal so lange hinterherlaufen, bis der Hund von alleine zum Auto zurückgeht und sagt, Alter, ich bin fertig.
Wie oft ist diese Situation? Also
ich mache es eigentlich 2-mal im Monat. Das wirklich dann dieses, ne, ich lasse die komplett entscheiden, dann bin ich aber auch vielfach, ne, mit Hörbuch auf dem Ohren und einfach nur hinterher.
Sind einige Hörbücher da drin.
Dann. Genau, geht einiges drauf. Aber ich will ja halt auch nicht, dass Hund irgendwie an den Punkt kommt, ich entscheide jetzt hier gerade alles. Die gefällt mir gerade so mega gut, wie sie gerade ist, so entspannt und so weiter. Und ich mag eigentlich eher Hunde, die ich erst aktivieren muss und die dann hochgehen und dann sagen, so, was geht jetzt hier ab? Weil ich glaube, es kostet viel mehr Energie, einen aktiven Hund zu beruhigen. Und dementsprechend, ne, wenn ich sage, wenn ich den Ball in die Hand nehme oder was auch immer das Spielzeug, dann muss auch wirklich sein, so jetzt geht die Luzi ab. Aber ansonsten, und das ist der Vorteil, den ich halt habe, ist Lotta halt ein tiefenentspannter Hund, was das Ganze angeht. Und das ist genauso morgens früh, wenn ich entscheide, geht der Hund mit zur Arbeit oder nicht. Lotta ist jetzt kurz vor der Läufigkeit. Wenn die läufig ist, geht die nicht mit zur Arbeit. Diesen Stress setze ich
Das ist natürlich sehr viel Stress, ne, für sie dann auch noch. Ne?
Ja, und das ist aber auch eine Sache, die ich halt auch ganz klar auf der Arbeit sozusagen kommuniziere. Ne? Wenn ich merke, ja, also jetzt heute auch, könnte sein, dass ich nächste Woche ohne Lotta komme. Aber das tut der Sache halt keinen Abbruch. Und wenn die Lotta nicht will, dann bleibt sie zu Hause. Oder wenn sie nicht muss, wo ich weiß, das wäre zu stressig.
Wie ist denn das jetzt, wir hören ja jetzt, ja, die Lotta ist der Therapiehund.
Ja.
Ne? Realität? Und wie sage ich das jetzt? Ich stelle mir jetzt halt sehr viel darunter vor.
Mhm.
Aber was macht sie, damit sie zum Beispiel einen Menschen beruhigt? Weil das ist ja,
ja,
also Hunde für mich beruhigen mich. Ne? Jetzt kommt natürlich immer dann auf die Situation drauf an. Wie funktioniert, ich nenne es jetzt mal, funktioniert sie? Möchte ich eigentlich ungern so sagen, sondern sie hat ja, das hört sich mal ein bisschen doof an, sie ist ja keine Maschine, sondern sie agiert ja auch, sie merkt es, Hunde merken ja sehr, sehr viel und sie handelt ja dann auch.
Ja.
Ne? Und du bist ja dann eigentlich nur Beistand, also du bist einfach nur da dann.
Ne? Also manchmal bin ich der Chauffeur, ja.
Ja, das ist doch auch schön, oder?
Das hat was, ja, absolut. Also wenn es um mich geht, also wenn jemand sagt, was machst du jetzt eigentlich? Natürlich, wir können das so, wie wir es jetzt hier gemacht haben, sehr umfänglich runterrattern. Ne? Ich sage halt immer, ich begleite Menschen ein Stück ihres Weges, ne? So wie sie gerade sind. Lotta ist da anders unterwegs. Also Lotta fungiert als eine Brücke. Ne? Es gibt die normale, sag ich mal, Mensch-Beziehung. Wir reden jetzt ja auch hier beide miteinander. Der Hund ist dann als dritte Person da. Über den Hund agiere ich. Ich nutze das Verhalten des Hundes als Beispiel für das, um Sachen zu verdeutlichen. Du hattest jetzt vorhin gesagt, Thema Stress. Der Hund hat 4 verschiedene Arten, Stress zu zeigen. Ne? Oder auch Angst zu zeigen. Und diese 4 Arten sind irgendwie seltsamerweise total ähnlich wie unsere Art und Weisen zu reagieren. Wenn wir Angst haben, haben wir die Option kämpfen, einfrieren, also erstarren oder wegrennen oder auf der anderen Seite, das nennt sich beim Hund Fiddle, ich nenne das immer blödes Zeug machen. Blödes Zeug, früher der Klassenclown als Beispiel.
Ja, okay. Ne?
So, blödes Zeug machen. Hund kann entweder kämpfen oder kann einfrieren oder rennt weg. Und jetzt sind wir an dem Punkt, das nehme ich immer gerne als Beispiel, was wäre denn, wenn wir früher nicht gerannt wären, wenn irgendwie der Dinosaurier oder was auch immer da so alles an Gefahren gab? Wenn wir gesagt hätten, ey komm, ein Säbelzahntiger, lass uns doch mal kämpfen.
Ja, das hätte, glaube ich, nicht funktioniert.
So, ne? Angst ist immer ein Punkt, der hat sich bei uns evolutionär durchgesetzt. Das ist eine von unseren signifikantesten Überlebensstrategien. Ne? Und ich nutze das gerne als Beispiel. Wenn wir früher nicht gerannt wären, würden wir nicht existieren. Aber genau das ist halt der Punkt, wo man halt auch bei der Arbeit sozusagen immer wieder Lotta als eine Brücke für Verhalten sozusagen sehen kann. Lotta ist ein Punkt, ich habe das vorhin mal so im Vorgespräch gesagt, ne? Lotta schafft Vertrauen. Wenn Lotta nett auf jemanden zukommt, wird diese positive Aura auf mich übertragen. Das andere, das nennt sich Koregulation. Du hast das jetzt unten gesehen, Lotta legt sich ganz entspannt im Raum ab und fertig. Dadurch kann sich aber auch jemand, der gerade in einer absoluten Anspannungssituation ist oder in einer Belastungssituation, wunderbar entspannen. Lotta kommt an, merkt, oh, da ist gerade jemand aufgeregt, der muss erstmal gekuschelt werden. Dann legt sie sich daneben oder versucht denjenigen erstmal auf sich aufmerksam zu machen und so weiter. Und irgendwann vielfach passiert das, dass derjenige dann doch irgendwie anfängt, mit Lotta zu agieren. Lotta versucht zu regulieren in dem Punkt, dass sie merkt, da ist Anspannung. Die will ich hier nicht haben, ich möchte ein entspanntes Raumklima haben und so weiter. Und damit ist Lotta für mich in jeder Situation ein Indikator, als dass sie sich in einer Gruppe von 5, 6 Leuten die Person raussucht, die halt einfach angespannt ist. Und da gehe ich halt sofort dann drauf. Da weiß ich sofort, ah, da habe ich ein Thema, den muss ich irgendwie gucken, dass ich den im Auge behalte, dass ich den abhole von meiner Art und Weise und den einfach dann sozusagen damit mit meinem Gespräch plus dem Hund einfach runterbringe. Ich sage immer, Lotta nimmt Druck aus einer Situation raus und öffnet dann Türen, ne, die für mich alleine viel zu schwer wären zu öffnen. Das geht mit Lotta einfach viel, viel schneller in so einem Prozess.
Dass das so leicht im Endeffekt ist, also so wie du das jetzt gerade sagst, ist es ja eigentlich nicht. Nee. Weil erstmal ist es ja eine Vorbereitung gewesen. Ne? Du hast natürlich Lotta aufgebaut dementsprechend. Mhm. Sie saugt, also ich nenne es jetzt aber, sie saugt quasi das Schlechte aus den Menschen dann raus. Nur durch ihr Verhalten oder ihre Aufmerksamkeit, die sie dann quasi rüberspielt, komm, streichel mich mal, so verstehe ich es jetzt, ja. Ne? Dann werde ich auch entspannt. Ich kenne das ja selber. Ne? Ich meine, ich muss mich auch gerade, wo ich die Lotta gesehen habe, am liebsten würde ich sie behalten. Ja. Muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, müssen wir noch drüber verhandeln?
Ja, können wir gerne machen. Es gibt eine Warteliste dank dem EVK. Ne? ich habe, glaube ich, noch was zwischen Weihnachten und Silvester 2029
frei. Ui, ui, ja. Ui.
Aber muss ich wirklich nachgucken. Es gibt eine große Nachfrage, was das angeht.
Möchtest du vielleicht, was wir gerade im Vorgespräch auch hatten, einmal dein Beispiel mit der Leine erzählen? Weil das fand ich nämlich wirklich, wo du das gesagt hast, so wow. Also ja. So leicht funktioniert, also was heißt so leicht funktioniert, das ist natürlich erstmal erarbeitet, so wie du es gemacht hast, aber du hast mich da schon so mitgenommen.
Ja.
Ne? Und das sind natürlich super geile Beispiele und es wäre natürlich super, wenn du das auch mal erzählen würdest, weil das ist nämlich sehr interessant und regt auch zum Nachdenken an.
Also wir sind hier halt immer mit dem Bereich, also ich arbeite auch mit dem Bereich Sucht oder mit Patienten im Bereich Sucht und da geht es halt vielfach halt auch um, wenn wir dann da eine Einheit haben, die sind im Entzug und ich habe mit denen 30 Minuten Zeit, um mit denen etwas zu machen und ich weiß, danach sehe ich sie eventuell nicht ein weiteres Mal wieder, weil die normale Verweildauer sind 3 Wochen und ich komme nur alle 2 Wochen. Heißt, ich habe im besten Fall 30 Minuten Zeit, um mit diesen Patienten A, eine Vertrauensbasis aufzubauen, dass die mir auch ein bisschen was erzählen und B, einen so kurzen Impuls zu lassen, der die möglichst lange mitnimmt und den die daraus mitnehmen können. In den meisten Fällen gehen wir raus. Das heißt, ich halte Bewegung für wichtig bei Wind und Wetter und es gibt kein schlechtes Wetter. Lotta freut sich halt auch, wenn es nass ist. Wasser von unten ist toll, Wasser von oben ist toll. Das ist so nicht der Punkt, aber wir gehen dann halt immer raus. Und wir gehen ins Grotholz und spazieren da unsere Runde. In den meisten Fällen kriegen die Patienten dann auch Lotta in die Hand gedrückt. Für die ist das vielfach ein, boah, der vertraut mir, der gibt mir seinen Hund und ich darf mit dem sozusagen agieren. Ich bin aber dann an dem Punkt, dass ich sage, passt mal auf, es gibt folgende Auflagen. Lotta darf 2-mal Pipi machen und Lotta darf 1-mal ein Häufchen machen und die restliche Zeit gehen wir weiter. Klappt niemals. Liegt einfach daran, Lotta ist nur 1-mal die Woche in diesem Wald und geht dann dort halt natürlich auf Erkundungstour. Heißt, die will überall schnuppern. Und ach, guck mal da, ne? Und da ist nochmal was und da noch und hier noch. Und die Patienten kriegen halt so richtig schön eigentlich Stress, weil die führen mit mir ein Gespräch und an der Leine zieht andauernd jemand und sagt hier und da und so weiter und so fort. Wir führen dann ein ganz normales Gespräch über, ne, wie geht's euch, was macht ihr so, warum seid ihr hier, ne, warum nehmt ihr Drogen, warum trinkt ihr Alkohol und so weiter. Ein ganz normales therapeutisches Gespräch. Am Ende, die letzten 5 Minuten, ist das dann meistens, dass ich das Gespräch dann in die Richtung lenke. So, warum habe ich euch jetzt überhaupt Lotta in die Hand gegeben? Und in den meisten Fällen kommt, ja, du vertraust uns halt, das finde ich total super. Ich bin dann derjenige, der sagt, nee, so ganz einfach ist es nicht. Ich habe die Lotta, oder wir sind losgegangen, ich habe euch die Lotta gegeben und wir sind in einen Ort gegangen, der für den Hund ein absolutes, ja, bekanntes Terrain ist, ein Wohlfühlgebiet nach dem Motto, da gibt es interessante Sachen, da ist toll, da ist super, es riecht nach anderen Hunden und so weiter. Wir wissen das aber nicht. Also klar, ich weiß, dass da andere Hunde unterwegs sind. Ich habe die gesehen. Wo die Hunde allerdings hingepinkelt haben oder mal ein Häufchen hingesetzt haben, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was da los ist, was da war. Ne? Ob, also Lotta, wenn die sozusagen Zeitung liest, was das Ganze, wie ich das immer gerne nenne, die kriegt da so viele Informationen raus. Wann war der da? Wie war der? Ist der gesund? Ne? Ist der paarungsfähig? Muss man natürlich auch so sagen. Und die weiß, warum sie dann da gerade anhält und so weiter. Ich nicht. Ich möchte eigentlich weitergehen, denke mir aber Gedanken verloren. Ach, guck mal, sie schnuppert so schön.
Ja, was süß, ne? Ne,
was süß, ach, herrlich. So, Hund denkt sich, pass mal auf, hier ist gerade geil, ich gehe hier gerade nicht weg. Ich kann mich durchsetzen, ich kann aber auch da stehen, voller Verzückung und sagen, ach, guck mal, schnuppert sie nicht schön. Jetzt ist aber gerade meine Prämisse, wir gehen weiter. So, das heißt, der Patient oder die Patienten, die dürfen sich ja dann auch untereinander abwechseln, gehen halt auch weiter oder ne, merken halt immer diesen Widerstand, der dann sagt, ey, komm, noch 5 Sekunden, ich bin noch nicht fertig, so nach dem Motto. Ja, und letzten Endes ist es halt ein Gebiet, wo der Hund sich total wohlfühlt und sagt, hier ist alles toll. Wir wissen nicht warum, also macht uns Menschen das zum dummen Ende der Leine, weil wir wissen nicht, warum wir da gerade stehen bleiben. Der Hund als schlaues Ende der Leine weiß das aber sehr wohl, weil euch ist gerade toll. Hier sollten wir sein.
Information.
So. Und dann stehen wir meistens immer dann vom Gebäude C und dann geht es so um in dieses Abschied nehmen und sowas. Ich sage, und jetzt guckt mal eben, wir geben dem Hund mal eben kurz einen anderen Namen. Und wir nennen den Hund jetzt Alkohol. So. Ihr, ne, seid mit Alkohol unterwegs in eurer Welt. in eurer Welt, ihr sucht euch das aus und irgendwann zerrt Alkohol halt an der Leine und ihr bleibt stehen und ihr guckt. Ihr wisst nicht, warum bleibt Alkohol da jetzt stehen? Warum sollte er das auch? Wollt weitergehen, aber ach, guck mal, Alkohol schnuppert da gerade so schön. Das ist, muss gerade hier mega interessant sein. Und dann steht ihr vorm Alkoholregal. Und dann ist genau dieser Punkt, wo man sagt, warum stehe ich gerade hier? Und das ist etwas, wo Menschen mit einer Konsumstörung, nenne ich es jetzt mal, ich sage jetzt bewusst nicht dieses stigmatisierende Wort Junkie oder sonst was, finde ich absolut primitiv und absolut veraltet und überhaupt nicht menschen- oder personenzentriert, wo halt dann der Mensch dort steht und gar nicht weiß, warum er hier gerade ist. Wer überhaupt seine Schritte hier hingelenkt hat. Und ich gehe immer davon aus, jemand, der mit so einer Störung unterwegs ist, möchte vermeiden, dass das Ganze passiert. Und dann ist es vielleicht der Gang zum Bütchen oder es ist der Gang zum Supermarkt, an der Supermarktkasse. Wir kennen alle diese Orte, wo schon Kinder mit Süßigkeiten in Versuchung geführt werden. Und dann sind wir halt genau an diesem Punkt, wo ich dann halt sage, seid nicht das dumme Ende der Leine. Weil ihr wisst gerade nicht, warum ihr da stehen bleibt. Eure Sucht weiß das aber sehr genau. Und die Sucht sagt, ey, hier ist gerade toll, hier solltest du sein. Und deswegen ist das so die Metapher zu sagen, geh weiter, nimm sie mit, also ne, nimm Lotta mit, nimm die Sucht mit und sei nicht das dumme Ende der Leine. Und das ist ein Punkt, der hängen bleibt. Jedes Mal, wenn, und das sage ich den Leuten auch, jedes Mal, wenn ihr jetzt irgendwo jemanden sieht, der gerade Gedanken verloren mit seinem Hund Gassi geht, werdet ihr denken, da läuft das dumme Ende der Leine.
Das ist korrekt und wie gesagt, also ich fand es sehr inspirierend und wenn ich darüber nachdenke, hast du vollkommen recht, ne, aber ich habe mir natürlich so welche Gedanken nie gemacht und ja. Man kann es ja wirklich, so wie du gerade schon sagtest, es kann Alkohol sein, es kann Nikotin sogar sein, es kann Süßigkeiten sein, wie du gerade gesagt hast, an den Kassen. Wenn ich da alleine drauf gucke, da sehe ich immer so eine kleine Kornflasche. Ne? Für die einen ist es natürlich ziemlich schwer, dann wieder Nein zu sagen. Ne? Und wenn man sich dann diesen Gedanken holt mit dieser Leine, ist super, super nachgedacht und super einfach normalerweise. Und ich glaube auch, nach diesen 30 Minuten, wo ihr diesen Spaziergang dann gemacht habt dann, und du das dann ansprichst, dann kommt doch auch so ein Klick. Die andere Sache ist natürlich, wie sehr hat es bei ihm Klick gemacht? Das ist immer, ich denke mal, von Mensch zu Mensch ist das unterschiedlich. Ne, man holt auf jeden Fall die Menschen damit ab, gar keine Frage. Ne, und wenn du diese Menschen schon zum Nachdenken anregst mit sowas, dann werden sie, dann hast du denen ja schon geholfen. Ja. Hat Lotta schon geholfen, indem sie eigentlich nur spazieren gegangen
genau.
ist. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ist für sie eigentlich super, Zeitung lesen.
Genau.
Ne? Oh, da ist aber was Cooles gerade informationstechnisch rausgekommen. Ne? Eigentlich, ich sag jetzt mal relativ einfach, aber ist natürlich vorher eine Arbeit drin gewesen, sich das erstmal aufzubauen. So. Und das vergessen natürlich immer viele Leute. Ich möchte noch zum Abschluss noch auf einen Gedanken kommen, den wir auch vorab immer gesprochen haben. Es geht um Flipper.
ja.
Ne? Diese Flipper-Geschichte, also man kennt sie, also Flipper jetzt nicht der Flipper-Automat, sondern halt diese Delfine.
Mhm.
Ne? Das ist ja quasi auch so eine Art, es gibt ja Delfin-Therapie.
Ja.
Ne? Und da möchte ich das erstmal so ein bisschen spiegeln. Weil du hattest ja schon gesagt, du hattest das Beispiel ja eigentlich schon selber rausgehauen. Kennst du hier die Delfine, da, wo du die Therapie mitmachen kannst?
Ja. Ne?
Und
also ich bin da an einem Punkt, wo ich halt sage, zum damaligen Zeitpunkt, wo ich mich damit beschäftigt habe. So eine Woche Delfintherapie in Florida kostet sehr schnell mal 16.000 Euro. Was hast du dabei? Du schwimmst einmal am Tag mit einem Delfin. Ne? In den meisten Fällen, natürlich, ne? Die Umgebung ist ein besonderer Ort. Ich glaube, nicht jeder fliegt regelmäßig nach Florida.
Nein, also ich nicht.
Ne? Urlaub machen ist halt auch immer was Besonderes. Natürlich sind die Delfine auch etwas Besonderes. Ganz klar. Du hast einmal am Tag hast du irgendetwas. Es ist eine einwöchige Sache, von der ich sicher bin, dass Kinder oder auch Erwachsene davon langfristig auch einen Profit haben. Auf der anderen Seite sage ich, sollte man halt gucken, was für regionale Möglichkeiten es dort gibt. Ne? Also ich könnte jetzt mal grob, wenn ich grob überschlagen würde, wie viele Stunden man mit Lotta sozusagen hätte, wenn man sagt, diese 16.000 Euro nutze ich für Einzelstunden mit Lotta, können wir über Jahre hinweg reden, was das Ganze angeht. Die Wirkung ist in vielen Fällen halt mehr oder minder ähnlich. Bei Lotta ist es halt, Gespräche fallen leichter, Gespräche entstehen leichter. Menschen kommen zum Fühlen, zum Wahrnehmen, weg von einem im Kopf sein. Es geht um weniger Kopf oder weniger Kopfdenken und mehr Ruhe. Delfintherapie soll vielfach aktivieren, soll irgendwelche motorischen Fähigkeiten und Ähnliches abholen, ist aber halt tatsächlich ein Punkt, was ein einmaliges Ereignis ist. Ich habe noch von niemandem gehört, der gesagt hat, wir sind jetzt das zweite oder dritte Mal zur Delfintherapie, was das Ganze angeht. Da geht es um motorische Aktivierung. Wäre das Ganze mit guter Ergotherapie und so weiter vielleicht auch möglich gewesen? Vielleicht.
Ist, glaube ich, dann auch der Standort dementsprechend, weil Florida, schönes Wetter, Schwimmen, Delfine möchte ich auch gerne. Aber die andere Sache ist natürlich, ich kann mir nicht vorstellen, die sind ja nicht dafür gemacht. Also klar, kann man jetzt auch sagen, pass mal auf, die Lotta ist eigentlich auch nicht dafür gemacht. Aber eigentlich schon, weil Lotta ist ja mehr ein Haustier, jahrelang schon immer gewesen. Hund ist ein Haustier und hat sich auch so etabliert.
Du hast einen richtigen Punkt. Also Delfine sind keine domestizierten Tiere, wie zum Beispiel nachweislich der beste Freund des Menschen.
Ja.
Der Labrador gilt überall, neben anderen halt auch, aber als einer der Familienhunde schlechthin.
Der freundlichste Hund eigentlich. Also einer der freundlichsten Hunde auf jeden Fall.
Das, was ich halt am Labrador, mal abgesehen von Fellfarbe und so weiter, so schätze, ist dieser Will to Please. Der Will to Please ist dieses, du bringst mich gerade in eine absolut beschissene Situation, aber für dich halte ich das aus. Für dich kann ich das. Und das hat ein Labrador halt wirklich massiv nach dem Motto, ein Labrador verzeiht Fehler. Der Labrador verzeiht auch mal ein bisschen grauer oder rauer angepackt zu werden und zu sagen, von wegen, ja okay, war jetzt alles so. Und das ist halt genau das, was mir in meiner Arbeit sozusagen hilft. Also ich sag mal, überwiegend arbeite ich halt mit Menschen mit ADHS, Depressionen, Angst, Überforderung, niedrigem Selbstwertgefühl, Einsamkeit oder halt akuter Belastungssituation. Da ist vielfach auch ein Gefühl von wegen nicht gut genug zu sein, nicht ausreichend da zu sein, nicht ausreichend präsent zu sein oder es nicht wert zu sein. Der Labrador macht das Ganze einfach und sagt, ja, die Situation hier ist jetzt gerade echt blöd, ganz viel Blaulicht und sonst was alles hier drumrum oder sonst was, aber für dich halte ich das aus. Und der interagiert. Hast du das mal versucht mit Delfinen?
Ja, das funktioniert nicht. Da ist gar kein Wasser. Also muss man auch dabei sagen. Ne? Aber jetzt, wo du es gerade, wie du es auch sagst, der Labrador beschützt dich aber auch. Mhm. Der holt dich ab.
Ja.
Also jeder andere Hund eventuell auch, natürlich aber immer anders.
Genau.
Und darf man auch nicht vergessen, so ein Labrador ist wirklich so ein Kuschelhund. Der holt sich die Energie natürlich, pass mal auf, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, der merkt natürlich extrem, beziehungsweise jetzt, ich möchte ja gerne über die Lotta reden, sie merkt, sie agiert.
Ja.
Sie saugt quasi den Stress auf, kann man so eigentlich sagen, bis sie dann halt auch selber vielleicht nicht mehr kann oder möchte, sonst irgendwie so.
Ja.
Sie braucht auch immer ihren Ruhepol, hattest du ja schon gesagt.
Genau.
Und das ist halt das Interessante daran. Und das funktioniert halt nicht mit Delfinen oder halt anderen Tieren. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt noch eine andere Variante gibt. Nein. Ich kenne jetzt nur die Delfine, die man so kennt. 16.000 Euro, Florida, eine Woche. Let's go.
Ja, also ich bin bei Delfinen, ich möchte irgendwas aktivieren. Ich möchte motorisch irgendwas aktivieren. Bei Lotta ist es der Punkt, ich möchte, dass Menschen sich öffnen. Dass Menschen kommunizieren, dass sie das Gefühl haben, dass sie gesehen werden, dass sie wahrgenommen werden. Und noch viel besser, dass die vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommen. Und manchmal ist es dann nur eine halbe Stunde, manchmal ist es eine Stunde. Wenn ich als Notfallseelsorger unterwegs bin, dann können es auch mal 2 oder 3 Stunden sein. Aber grundlegend geht es um dieses zur Ruhe kommen. Und dann passiert halt einfach auch eine Veränderung in der Stille und nicht irgendwo in Florida an einem irgendwo anderen Ort, sondern ganz egal, wo wir dann gerade sind, das ist gerade der Ort.
Also, das finde ich sehr schön. Auch sehr schön, dass du ein Teil von uns jetzt hier warst, beziehungsweise Marilotta, die kann ja leider sich nicht selber äußern, also klar, schon mit Gesten.
Ja.
Bellen, weiß ich nicht, habe ich sie jetzt noch nicht gehört?
Lotta bellt nicht.
Lotta bellt nicht, ne?
Ich weiß es nicht, es könnte sein, dass man ihr als Welpe die Stimmbänder durchtrennt hat, also ich habe Lotta noch nie bellen hören.
Also mein Hund hat früher auch nicht gebellt, großartig, nur wenn, jetzt bin ich mal überlegen, hat der großartig gebellt? Eigentlich nicht. Doch ab und zu, aber wirklich sehr selten.
Mhm.
Ich möchte dir aber gerne nochmal die Möglichkeit geben, ein Schlusswort eventuell, beziehungsweise ich möchte natürlich so viel wie möglich von dir hören, wenn irgendwas noch nicht gesagt worden ist.
Ja.
Was ich vielleicht jetzt noch nicht erfragt habe, das tut mir, würde mir dann auch im Herzen wehtun, dich jetzt einfach so zu verabschieden, beziehungsweise die Lotta so zu verabschieden, weil das wäre nicht schön.
Also das, was für mich als wichtiger Punkt meiner Arbeit da sozusagen steht, das sind eigentlich drei Sätze, die ich immer wieder mitnehme. Erster Satz, du bist nicht zu viel. Der zweite Satz, du bist gut so, wie du bist. Und der dritte Satz ist einfach, Verbindung verändert mehr als Druck. So die pädagogische Sichtweise davon. Das sind die drei Kernelemente meiner Arbeit, wie ich am meisten erarbeite. Druck kennen wir von früher. Du musst, mach mal jetzt, ne, du musst jetzt dieses, du musst jetzt jenes. Kennen wir aus unserer eigenen Jugend. Damit erreichst du gar nichts. Keine Bereitschaft.
Das hat man aber früher so halt bekommen.
Genau, ne? Verbindung deutlich eher. Und das ist das, was wir machen. Wir schaffen eine Verbindung über den Hund miteinander. Und das ist so der Grundsatz meiner Arbeit, was damit einhergeht. Und ganz egal, in welchem Kontext ich diese Verbindung herstelle. EVK, in der anderen Klinik, in der Notfallseelsorge. Oder in meiner Arbeit in der psychosozialen Begleitung. Ganz egal, das funktioniert überall und das funktioniert bei jedem Menschen. Dass das Wichtige halt ist, das ist keine Krankenkassenleistung. Das, ne, das läuft noch nicht über Krankenkasse. Das ist halt, ne, tatsächlich, es geht an die eigene Kohle. Das ist halt grundlegend so. Das ist halt eine absolute Versorgungslücke, ne? Was ich jetzt vorhin gesagt habe, zwischen akutem belastenden Ereignis bis hin zum bis hin zur Therapie oder nach der Therapie. Da gibt es zwischen nichts, gar nichts.
Du musst warten.
Du musst warten. Und das in diesem Modus, wo du halt selber sagst, ich will aber jetzt. Ich will doch jetzt was machen. Lass mich doch was tun. Und das System sagt, nee, du musst warten, wann du einen Platz hast.
Ja, aber das haben wir schon mal selber, also ich kenne es selber, du wartest 6, 8 Monate,
ja,
wenn du Glück hast.
Genau.
Ne, und dann hast du natürlich deine 12 Therapiestunden, mhm, im besten Fall, die du von der Krankenkasse bezahlt bekommst.
Genau.
Und entweder bist du dann fertig oder du darfst dann nochmal 12 verlangen.
Ja.
Aber da ist natürlich immer die Frage, was hast du, beziehungsweise wie lange dauert dieser Prozess?
Genau.
Ne? Und da reicht es manchmal auch nicht eine Stunde in der Woche oder eine Stunde in 2 Wochen, sondern du brauchst eventuell, kommt natürlich immer darauf an, was du für Probleme hast,
ja,
eine aktivere Versorgung.
Genau. Das ist halt genau der Punkt, wo ich halt sage, da setze ich halt in meinem, das, was ich halt sozusagen mache, an. Heißt, hier jetzt, also als Beispiel beim EVK, schicke ich eine Rechnung an das Krankenhaus und das Krankenhaus bezahlt das. Ansonsten in meiner normalen Arbeit in der Klinik wird meine Leistung als Klinikleistung abgerechnet und so weiter. Als Notfallseelsorger mache ich das Ganze ehrenamtlich. Bin aber auch dann in einer Akutsituation gerade mal 2, 3 Stunden da und danach sage ich, ich glaube, Sie sind jetzt so weit wieder stabil, dass ich Sie in den Alltag entlassen kann. Ja? Das ist halt genau der Punkt. Aber alles, was danach kommt, was passiert, wenn der Notfallseelsorger geht, wie geht es dann weiter? Da setzt diese Versorgungslücke an. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, wenn doch ein akutes Ereignis ist und man braucht irgendwie die Möglichkeit, das Ganze einzusortieren. Ich rede nicht von irgendwelchen Diagnosen stellen. Ich rede nicht von irgendwelchen Therapien machen. Ich rede rein von einer psychosozialen Begleitung, so heißt das, wo man sagt, wenn es doch hilft, akut in der Akutsituation 5-mal eine Stunde plus dann irgendwie noch zwischendurch Telefonate oder sonst was, wenn das doch schon hilft, um das Ganze wieder einzusortieren, besser sich selber besser zu verstehen, warum habe ich so überhaupt reagiert und warum nicht anders, diese ganzen Sachen. Und ne, meine Güte, ich mache das zwischendurch auch über Instagram oder sonst was, einfach so nebenher. Aber es ist halt genau dieser Punkt, wo ich sage, da ist die Versorgungslücke. Und dann doch zu sagen, wenn doch noch kein wirtschaftlicher Schaden bei sich selber entstanden ist, warum dann nicht diese Energie nutzen, um in diesem Punkt, wo man selber aktiv sein möchte und selber wieder in die Spur finden möchte, diese Energie auch zu nutzen und in die richtigen Bahnen zu lenken. Und da setze ich an.
Da setzt Lotta an, würde ich sagen.
Da setzen wir an, genau. Lotta setzt da an. Ja, genau.
Ne, wir haben herausgefunden, dass du nur der Fahrer teilweise bist.
Manchmal bin ich der Chauffeur, genau. Aber das kenne ich von meiner Familie auch schon.
Ja, ist doch schön. Nein, aber ihr seid ja quasi ein Team. Ja. Ihr arbeitet im Team und das ist auch gut so, dass es euch überhaupt gibt. Und dass ihr euch erstmal du natürlich so engagierst, ne, und auch gemeinnützig dementsprechend auch tätig bist, finde ich klasse. Und dann natürlich auch, dass Lotta dich so gut unterstützt.
Ja, also ich muss dazu sagen, wir sind nicht immer ein Team. Ne? Lotta hat manchmal ganz andere Absichten, irgendwo was zu machen als ich. Und es wäre halt auch zu schön, wenn ich sage, boah, Lotta weiß jetzt gedanklich immer ganz genau, worauf ich hinaus will. Ich muss halt schon ein bisschen geistig flexibel sein, so hat mein Vater das früher immer genannt. Aber ich kann auch ohne Lotta. Das geht auch. Ne? Ist halt auch nicht das Thema. Es gibt halt auch aus meiner Sicht, wer schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht hat, Leute, die sagen, nee, pass mal auf, mit Hund kommst du mir hier nicht rein.
Na gut, ist natürlich schwierig.
Ist natürlich eine Sache, dauert halt ein bisschen länger, die Methode ist anders und so weiter, aber das geht halt auch. Aber Lotta macht es manchmal um ein riesiges Stück einfacher. Ja.
Das kann ich mir vorstellen. Ja. Ich bedanke mich dafür.
Ich bedanke mich, dass ich da sein darf.
Na du, wir versuchen sichtbar zu machen und das auch.
Ich freue mich drüber.
Danke. Ja.
Ihr hört den Podcast Mach mal richtig. Moderation Sebastian. Schnitt und Produktion Markus Host. Drei Meinungen. Alles aus einer Hand.